Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute habe ich eine Gästin bei mir. Mal wieder, die letzte Folge war ja eine Solo-Folge und vorher 2 Wochen Pause. Auf die habe ich mich sehr gefreut. Das ist die Jasmin. Wir kennen uns in echt leider noch nicht, aber über Instagram, da folge ich ihr und vor allem ihren Stories fleißig. Und die haben mich so angesprochen, dass ich irgendwie, haben uns auch öfter mal so ein paar Sätzchen geschrieben, immer wieder mal, dass ich irgendwann gesagt habe, willst du nicht im Podcast kommen? Ich hatte nicht mal ein konkretes Thema vor Augen. Ich wollte einfach gerne, dass die Jasmin heute kommt. Aber wir haben uns jetzt schon so auf ein bisschen was geeinigt. Es wird auf jeden Fall über das Thema PDA gehen. Und wer weiß, wo wir dann noch landen. Also Jasmin, erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank, freut mich voll, dass du dir am Sonntag Zeit nimmst, um hier zu sein. Magst du dich einfach kurz mal vorstellen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf. Bin auch ganz gespannt, wie sich diese Folge entwickeln wird, weil wir einfach halt ja noch gar nicht so konkret abgesprochen haben, worüber wir reden.
Völlig verpeilt.
Wir kommen einfach ins Quatschen, glaube ich, und das wird schon gut werden, bin ganz zuversichtlich.
Das glaube ich auch.
Jasmin, ich bin 43 Jahre alt. Ich muss immer rechnen, tatsächlich kann ich mir mein Alter nicht so gut merken.
Ein Küken quasi.
Ich bin ein bisschen verpeilt, was das angeht. Bin spätdiagnostizierte Autistin und habe eine komplett durch und durch neurodivergente Familie. Mein Sohn ist PDA, das ist so ziemlich das, ja, was uns am meisten beschäftigt und bewegt. Und ja, vor etwa 2,5 Jahren haben der Mann und ich entschlossen, dass wir einen Instagram-Account zu dem Thema PDA und ja Aufklärung, alles, was darum rum angeht, machen. Einfach, weil es uns ein super wichtiges Anliegen ist, aus der Praxis zu berichten, weil es einfach halt viel zu unbekannt ist und ja wir Eltern unterstützen möchten auf dem Weg.
Ja.
Einfach eine wahnsinnige Reise ist.
Ja, der Account heißt Wir sind ein Dorf. Also da sind auch Unterstriche dazwischen, aber ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr der Jasmin oder dem Account noch nicht folgt, dann macht ihr das bitte jetzt. Dann könnt ihr in die Shownotes gehen und klickt da jetzt drauf. Ihr verpasst sonst nämlich echt viel, muss ich sagen. Weil was ich bei dir total schön finde, ist, du berichtest immer so echt aus dem, also in diesen Frustmomenten, wo halt dann, keine Ahnung, wieder irgendein Antrag von der Krankenkasse oder was auch immer abgelehnt wurde oder wieder irgendwo totales Unverständnis einem entgegengebracht wird. Und das finde ich total schön. Nicht, weil es so schöne Momente sind, sondern weil also ich fühle das sehr und ich weiß halt auch, dass es ganz vielen Menschen genauso geht, die da echt am Verzweifeln sind. Und weil das so wichtig ist, dass man sieht, ich bin damit nicht alleine. Das geht ganz vielen so und das ist ungerecht, das ist nicht in Ordnung. Also ihr macht da viel, viel Öffentlichkeitsarbeit in die Richtung. Jetzt hast du ja schon erzählt, dein Sohn ist PDAler quasi. Das wisst ihr wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig lange, weil dieses Thema PDA ja eigentlich erst seit so 2, 3, 4 Jahren langsam überhaupt in diese Autismus-Bubble reinkam. Wie seid ihr da drauf gekommen? Das war wahrscheinlich auch eine lange Reise, oder?
Also die Reise an sich hat eigentlich quasi schon mit der Geburt des Kindes begonnen. Ne? Mhm. Wir haben schon von Anfang an festgestellt, es ist halt anders, als man das so gemeinhin erwarten würde. Mhm. Das Kind ist unwahrscheinlich intensiv. Es ist ganz vieles einfach anders gewesen, als man sich das vorgestellt hat. Und man hat sich halt immer gefragt, woran liegt es? Ne, so diese klassische Reise dahin zu diesem Lightbulb-Moment, wo dann einmal auf einmal klar wird, es ist PDA, es macht einfach alles Sinn. Das Ganze bisherige macht Sinn. Und wir sind etwa zeitgleich mit dem Burnout des Kindes über PDA gestolpert. Und das war letztendlich das, was uns auch gerettet hat, weil wir damit wussten, wie wir damit umgehen können.
Und woher kommt
das alles? Und der Kurze war damit 3 Jahre
alt. 3? 3 Jahre war er alt?
3.
Ja. Krass. Das heißt, er hatte mit 3 Jahren schon einen autistischen Burnout im Endeffekt. Krass. Okay.
Genau. Es war eine extrem krasse, intensive Phase und ich bin letztendlich durch Instagram aufgestoßen, ne? Weil man bewegt sich halt in einer gewissen Bubble und dann werden einem Sachen gespielt und ich bin dann über einen Post gestolpert. Ich habe den gelesen. Wirklich, es war dieser klassische Lightbulb-Moment und ich sag zu meinem Mann, lies dir bitte mal diesen Post durch.
Ist doch unser Kind, und oder?
Er sagt zu mir, unser Kind, genau das, unser Kind. Mhm. Es ist einfach ein so krasser Wiedererkennungseffekt.
Ja.
das ist einfach, es macht einfach alles Sinn in diesem Moment. Ja, und dann
ich kriege gleich Gänsehaut, weil ich das auch kenne, genau diesen Moment. Ja. Und da fällt es einem, also dieses, da fällt es einem wie Schuppen von den Augen, das liest man ja immer gerne in etwas älteren Büchern, den Ausdruck, aber da habe ich mir gedacht, ah, das meinen die auch, wenn es einem wie Schuppen von den Augen fällt, wenn du in diesem einen Moment verstehst, ach so, das macht alles Sinn, das macht alles totalen Sinn, ich hatte nur die Lösung halt nicht, das letzte Puzzleteil hat gefehlt und jetzt verstehe ich das ganze Verhalten. Krass.
Genau das, weil PDA ist ja halt in Teilen einfach super kontraintuitiv. Ne? Es macht einfach erstmal, wenn du drauf schaust, absolut keinen Sinn, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast. Und du fragst dich einfach die ganze Zeit nur, was ist los?
Ja. Was ist kaputt? Was mache ich falsch?
Was machst du falsch?
Ja.
Genau. Genau.
Das. Und jetzt habt ihr quasi dann gewusst, was es ist. Achso, ja, erzähl. Genau. Ja.
Erzähl. Ja, genau. Und mit dem Moment des Erkennens weißt du halt, wie du damit umgehen kannst. Und das ist einfach der absolute Wendepunkt gewesen.
Jetzt hast du aber...
Ja, ich sehe uns noch da sitzen.
Wie krass. Wie so ein eingerahmter Moment in deinem Kopf wahrscheinlich, dass du sagst, das werde ich nie vergessen. Was ich mir jetzt überlege ist, also nach wie vor, jetzt ist 8, hast du gesagt, das heißt, es ist 5 Jahre her. Damals war das ja noch komplett in den Kinderschuhen. Achso, der ist erst 5. Ich dachte, 8, wie komme ich auf 8? Keine Ahnung. Aber dann ist es 2 Jahre her, auch da war das ja ganz neu mit der PDA. Also auf Insta.
Und ja, genau.
Erfahrungsgemäß muss man ja echt sagen, es ist ja nicht so, dass die Leute auf Instagram sich das ausdenken, weil die jetzt dringend Klicks brauchen oder ein neues Thema brauchen und sich denken, ah, was könnte ich mir jetzt überlegen? Ach so, da überlege ich mir ein neues Profil vom Autismus. Sondern es gab ja also da schon längst jemand, der das entdeckt hatte, jemand, der das auch in der ICD drin haben wollte. Kam halt nicht durch damit, die Frau, ich habe leider ihren Namen vergessen. Also eine Wissenschaftlerin, die dazu einfach geforscht hat, der das aufgefallen ist, oder eine Psychologin, Psychiaterin, ich weiß es nicht. Jetzt habt ihr gewusst, was es ist, ihr wart euch sicher und wie war dann der weitere Weg quasi? Weil damit hat sich ja wahrscheinlich niemand ausgekannt.
Ja, genau. Also es war einfach für uns natürlich ein ganz schwieriges Ding, weil es gab nur so 3-4 Accounts, die sich damit beschäftigt haben damals mit der Thematik, die deutschsprachig waren. Ein paar englischsprachige Accounts natürlich auch. Wir haben natürlich versucht, alles dazu zu lesen, was es irgendwie zu lesen gab und haben es natürlich schlau gemacht. Das Problem ist natürlich nur, was tun. Ja? Weil es überall heißt, es ist nicht bekannt. Man soll es gar nicht sagen, dass man es vermutet, weil man dann sowieso in so eine erziehungsunfähige Ecke abgeschoben wird. Ja. Und die Kinder natürlich unfassbar maskierungsstark sind. Also die natürlich dann auch in der Diagnostik gar nicht das zeigen, was eigentlich da
dann,
ist. Das ist ja eine der eine der Kerndinge, Kernproblematiken vielleicht auch, die mit PDA einhergehen, dass es eben das Erkennen so schwer macht, dass diese Kinder so unfassbar maskierungsstark sind.
Ja.
Und wir hatten natürlich schon länger den Verdacht, dass unser Kind auch im Autismus-Spektrum ist und hatten da entsprechend schon uns auf verschiedene Wartelisten setzen lassen. Und dann kam eben meine eigene Diagnostik dazu und ich habe mit dem Diagnostiker gesprochen und er sagt, wofür brauchen Sie die Diagnose eigentlich? Und ich habe gesagt, zum einen möchte ich wissen, was mit mir selber los ist. Ich möchte einfach verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind.
Ja.
Und zum anderen möchte ich damit die Diagnostik des Kindes backuppen. Ne? Weil man weiß ja, dass so eine gewisse genetische Komponente einfach da halt eine Rolle spielt.
Ja.
Und ich mir gedacht habe, je mehr Hintergrundinformationen wir haben und Belege dafür, dass es halt in der Familie vorhanden ist, desto besser ist es. Aus dem Grund ist der Mann seine Diagnostik angegangen im Bereich ADHS und ich halt eben im Bereich ASS. Und dann sagte der Diagnostiker, Sie wissen, dass wir bei uns im Hause auch Diagnostik für Kinder durchführen. Nee, sagt, ach, wie weiß cool. ich nicht. Steht ja auch nirgendwo. Und dann sagt er, wir machen das. Es steht auch tatsächlich gar nirgendwo. Und wir haben innerhalb von 8 Wochen einen Termin bekommen.
Ach Quatsch,
und sind
8
an einen
Wochen.
Menschen geraten. Wir hatten unfassbares Glück. Unfassbares Glück. Und sind an einen Menschen geraten, der unser Kind gesehen hat.
Ach Gott, wie toll.
Und das war, es war ein wahnsinniges Glück, was leider viel, viel, viel zu vielen Eltern überhaupt gar nicht zuteil wird hier.
Ja.
In Deutschland schon mal per se.
In Deutschland ist es katastrophal.
Das ist, glaube ich, generell ein sehr schwieriges Thema.
Ja,
und wir hatten natürlich wahnsinnige Angst vor der Diagnostik, weil das Kind da ja schon mehr oder weniger in den letzten Zügen vorm Burnout stand. Es war alles eine wahnsinnige Belastung. Es war, die Tage hier zu Hause waren schon kaum noch handhabbar. Ja. Und dann überlegst du dir, Wie soll das Kind die Diagnostik schaffen? Und im Zweifel werden wir nicht mal gesehen. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist so unfassbar hoch.
Der wäre so hoch.
Ich glaube, das versteht niemand, der nicht in einer ähnlichen Situation ist, was das mit einer Familie und dem ganzen Familiensystem überhaupt macht.
Das ist so viel Druck, ne? So viel Druck und so viel Angst auch.
Sehr, sehr krass.
Ja, kann ich sehr fühlen, weil mein jüngstes Kind kürzlich eben keine Diagnose bekommen hat aufgrund des zu unauffälligen Fragebogens der Lehrkraft, den die Lehrkraft ausgefüllt hat.
Ja.
Obwohl sie sogar gesagt haben, es gibt klare Anzeichen eigentlich und was wir berichten, ist eigentlich auch sehr eindeutig. Aber man braucht ja eben immer dieses, also ich krieg's immer vor die Nase gehalten, es darf halt nicht nur in einer, es muss ja nicht nur in zu Hause, sondern auch woanders. Naja, es gibt halt eigentlich fast nur zu Hause und Schule bei uns, also Sportverein oder sowas fällt halt ziemlich weg. Klappt nicht so bei unseren Kindern oder immer nur ganz kurz, solange halt da irgendwie ein sehr neues Interesse ist. Und grundsätzlich habe ich also sonst niemanden, der da eben so ein Backup sein kann. Deswegen sind wir jetzt auch, also oder haben eine Neudiagnostik von bei jemand beantragt, wo ich jetzt gehört habe, die wäre ganz gut. Beantragt habe ich die Ende April, glaube ich. Und in Aussicht gestellt haben sie mir, wenn ich Glück habe, nächstes Jahr im Juli den Termin.
Ja.
Mal gucken, ne? Das heißt natürlich auch für uns jetzt als Familie ein Jahr mehr Leidensdruck, ein Jahr mehr zuschauen, wie das Kind immer trauriger wird, wie es in der Schule immer weiter bergab geht im Endeffekt, kurz vorm Übertritt, der viel gelobte Übertritt. Also das ist Wahnsinn, wenn ich mir denke, und jetzt bin ich ja in dem Thema drin und arbeite mit so vielen Familien, die es so geht, und nichtsdestotrotz trifft einen das halt und es ist ein unheimlicher Stress. Und einfach auch dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und wie du vorher gesagt hast, in die schlechte Erziehungsecke gestellt zu werden, das ist, das erlebe ich ganz arg. Also es wurde auch empfohlen, Diagnose gibt's jetzt nicht, aber wir könnten ja eine Erziehungsberatung machen. Und dann habe ich gesagt, guter Mann, ich bin Erzieherin. Es ist auch nicht mein erstes Kind. Ich gebe selber Workshops zu dem Thema. Also ich glaube, wir sind da fein. Dankeschön. Aber das ist schon immer ein Schlag ins Gesicht. Also das, man ist ja auch sehr angreiflich, so in seiner Elternrolle, weil Eltern ja sowieso immer so ein bisschen am Pranger stehen, gerade Mütter. Fand ich auch sehr belastend. Boah, dann habt ihr quasi mit Glück eine Person gefunden oder vor der Nase gehabt, die euer Kind echt gesehen hat. Und dann hattet ihr irgendwann die Diagnose. Aber PDA hat der wahrscheinlich auch nicht im Mund genommen, oder? Oder habt ihr euch getraut, da was zu sagen oder habt das lieber euch verkniffen? Ja, super.
Ja. Ich bin einfach ein total straighter Mensch und ich denke immer, es kann keine vertrauensvolle Zusammenarbeit funktionieren, wenn Menschen nicht wissen, woran sie sind. Auch wenn es überall gesagt wird, man soll es nicht machen. Ich bin auch in der Kita super offen damit umgegangen, beziehungsweise wir und jetzt auch schon mit der zukünftigen Schule, wo das Kind hingehen wird.
Toll.
Weil ich einfach denke, das kann sonst nicht gut funktionieren. Und wir haben das halt angesprochen und er hat sich so gar nicht in die Karten blicken lassen, ob er damit was anfangen kann oder nicht.
Also ach, schwierig, das mag ich ja gar nicht.
Ja, wir haben das Schreiben vom FAB da abgegeben. Gibt es da so ein Schreiben für die Kollegen quasi von der Dr. Schuhknecht. Und er hat sich da gar nicht drauf eingelassen, also gar nichts gesagt. Er hat einfach die Diagnostik gemacht und der hat im ersten Termin gesagt, ihr Kind ist kein Autist. Das war der Kennenlerntermin, wo es noch gar nicht um die Diagnostik an sich ging. Es war der reine Kennenlerntermin. Und da habe ich gedacht, okay, was tun? Panik, ne? Wirklich Panik.
Ja.
Und ich habe gedacht, okay, krass, weil er sagte, der geht mit mir in eine Interaktion, ne? Der kann sprechen und diese ganzen klassischen Dinge, die halt so ein Kind dann eben maskiert. Und ich habe gedacht, okay, das war's dann.
Ja.
Und habe dann mit dem Mann gesprochen, was machen wir? Setzen wir dem Kind diese Belastung überhaupt noch einfach noch aus? Machen wir das? Und haben wir dann uns dafür entschieden, wir haben ja eh nun nicht wirklich viele andere Chancen.
Ja.
Wir ziehen es durch. Und so mit und mit den Terminen, mit den Fragebögen, mit den Beobachtungen, mit dem ADOS, wurde dann immer klarer, aha, da steckt halt doch was hinter. Und dann hat der Mann am Ende gesagt, das war sehr lehrreich für mich. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, was in so jungem Alter so gut maskieren kann.
Krass. Ich finde es nur echt schwierig, zieht sich bei mir alles zusammen, wenn halt eben eine diagnostizierende Person beim ersten Termin eben sowas sagt.
Ja.
Machen ganz viele. Ich weiß, mein Psychiater, bei dem ich jetzt, ich glaube, da muss ich noch absagen, hätte ich jetzt dieses Jahr 2 Jahre gewartet dort auf den Diagnostiktermin, nachdem ich halt einfach ganz klar über den Cut-off war. Und der hat auch gesagt, na gut, Sie sind ja ein paar Punkte drüber, ich war deutlich drüber. Dann machen wir halt die Diagnostik, aber ich kann Ihnen gleich sagen, dass Sie die Diagnose nicht kriegen. Aber er macht die Diagnostik. Und war mir auch klar, der hat nur geguckt, ich kann ihm in die Augen schauen, er hat gesehen, ich arbeite mit Menschen. Ja, aber Sie halten ja Vorträge vor Leuten. Ja. Ja. Und? Frag nicht, wie es danach oder in mir aussieht und wie es währenddessen ist. Weißt du? Und also da bin ich echt skeptisch. Aber gut, dass der noch rumgerudert ist und total schön, dass er so reflektiert ist, dass er hoffentlich sich auch merkt, dass man einfach beim ersten Termin das nicht sagen kann.
Das habe ich hinterher auch noch mal angebracht und er hat dann auch sich entschuldigt. Ja.
Also, toll, finde ich super. Weil ganz ehrlich, Fehler machen wir alle. Und so, irgendwann wirst du halt ein bisschen betriebsblind. Ja? Aber dass man es zugibt.
Ich kann es ja auch verstehen. Uns hat ja sowieso auch nie jemand geglaubt. Uns hat ja nie jemand geglaubt, weil das Kind im Außen so unfassbar funktioniert. Ne?
Ja.
Das war Wahnsinn. Es waren einfach zwei verschiedene Personen. Ne? Und klar erwartest du irgendwo von der Diagnostik, dass sie ein bisschen hinter die Fassade schaut.
Eigentlich ja.
Ja, kam dann
und
ja
und dass sie halt ernst nimmt, was ihr sagt. Also das finde ich halt so wichtig, dass man die Eltern doch bitte ernst nimmt, weil halt zu Hause in diesem sicheren Hafen da ist, wo die Kinder zusammenbrechen, wo die Kinder nicht mehr können, wo die Kinder sich auch trauen, so zu sein, wie sie sind.
Ja.
Und dann muss ich den Eltern halt zuhören und nicht sagen, ja, aber in der Schule, also die Lehrerin hat da jetzt nichts Auffälliges angekreuzt, dann kann ja da nichts sein. Dann muss es ja automatisch am Erziehungsverhalten der Eltern liegen. Und das von Menschen, die ja eigentlich wissen, dass das Ding genetisch ist und nicht anerzogen, schwierig. Also, naja, jetzt muss ich mal kurz Fenster zu machen. Ich glaube, uns wird es gleich im Garten laut.
Ja, wir hatten zum Glück eine ganz tolle Kita, die uns da auch entsprechend unterstützt hat. Die haben dann von sich aus Sachen noch aufgeschrieben, denen aufgefallen sind. Also die konnten dann bestätigen, toll, dass es halt etwas gibt. Und als wir diesen PDA-Verdacht, nur den Verdacht hatten, noch keine Diagnose in keiner Art und Weise, durften wir an einem Teamtermin dorthin kommen, durften das Ganze einmal vorstellen, weil sich wirklich das ganze Team da hingesetzt hat und hat gesagt, okay, wie können wir mit dem Kind umgehen? Wir hatten so unfassbares Glück.
Also, ja, aber weißt du, was schlimm ist, dass das Glück ist? Also das ist Glück, tatsächlich, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ist aber traurig, weil, also hier hören ja auch ganz die Fachleute zu. Bitte, bitte, hört ihr das? Also die Eltern sind bereit dazu und auch andere Fachpersonen sind bereit dazu, in Kitas zu gehen und das zu erklären. Macht das, damit ihr da Bescheid wisst, weil sonst kann man da so wahnsinnig viel falsch und kaputt machen, echt bei den Kindern. Das ist ganz, ganz enorm wichtig. Ja, cool. Wir haben ja vorher so überlegt, über was reden wir und sind eigentlich drauf gekommen, dass ich zu dir gesagt habe, ich vermute ja bei mir auch oder ich sehe bei mir auch so PDA-Anteile, erkenne mich aber nicht als PDA-Kind und finde es total spannend und hatte da eben mal ein Hörbuch gehört von einer Amerikanerin, die zu dem Thema arbeitet, die auch sagt, sie ist selbst PDAlerin, aber sie hat als Kind total funktioniert, komplett. Die ist halt auch, also ich schätze, dass die ungefähr mein Jahrgang ist, ist halt auch so in den 80ern dann aufgewachsen. Da war das ja keine Option. Und jetzt merkt sie das aber. Und du hattest gesagt, ja, boah, das siehst du bei dir eigentlich auch. Hast du ein paar Beispiele vielleicht, wo du das siehst? Ich überlege auch gerade, ich habe schon einige, glaube ich.
Ja, bei mir ist das Thema Autonomie ein ganz, ganz, ganz deutliches Thema. Also das ist eigentlich so das wo ich es am deutlichsten selber bei mir merke, ja.
Schon, oder? Aber hast du dann auch so, also bei den PDA-Kindern sagt man ja einfach, das ist so eine richtige Panik, also so eine richtige krasse Bedrohung, wenn du eben nicht autonom entscheiden kannst, wenn eine Anforderung an dich gestellt wird, das ist fast, also manche beschreiben das ja wie eine Todesangst schon fast, und das kenne ich tatsächlich nicht, bin aber, wie du sagst, Autonomie ist mein zweiter Vorname. Sobald jemand, also auch nur ein bisschen in meinem Gefühl, über meinen Kopf hinweg etwas entscheidet, was mich betrifft, da flippe ich völlig aus und da habe ich dann zwar keine Todesangst oder zumindest empfinde ich die so nicht oder auch keine Panik, aber andererseits, wenn ich mir die Heftigkeit meiner Reaktionen anschaue, die sich zwar als Wut äußert, aber unter Wut liegt ja auch oft Angst, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass das daher rührt, weil ich auch, also da kenne ich mich auch gar nicht wieder, da bin ich wie so ein Berserker, da schrei ich rum oder sag Sachen, also mein Mann könnte, würde ich den interviewen, da wahrscheinlich einiges dazu sagen. weil das ist wirklich, da habe ich mich überhaupt nicht mehr im Griff. Da habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht ich selber. Da schaltet mein Gehirn völlig ab. Und wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke beim Reden, kann das ja schon auch so sein. Aber als Kind, also hatte ich das halt das hätte ich mir auch nicht erlauben können.
Genau. So. Ja, das sind ja die Kernpunkte, dass unsere Erziehung einfach noch eine ganz andere gewesen ist. Und ich glaube, dass viele, viele Kinder schon früher genauso neurodivergent gewesen sind, wie sie es heute auch sind. Nur, dass es einfach nicht erkannt worden ist, weil einfach die Erziehung eine ganz andere war und die Möglichkeiten, das rauszulassen, gar nicht da gewesen sind. Ne? Ja. Ich kann das total nachvollziehen, dass du das sagst. Also bei mir zeigt sich das nicht so. Ich bin nicht ein Typ, der Meltdown oder irgendwie in die Richtung geht, sondern ich tue dann Dinge einfach nicht mehr. Ja? Also, wenn mein Mann jetzt irgendwas sagt, ich mache das halt einfach nicht. Ne?
Auch wenn du es gerade machen wolltest. Das beschreiben ja viele Menschen mit ADHS auch. Also ich sehe auch, dass PDA nicht nur im Autismus vorkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es quasi in der ADHS auch einfach diese Anteile gibt. Beziehungsweise gibt es ja auch viele ADHSlerInnen, die gar nicht wissen, dass sie auf dem Spektrum sind. Wusste ich ja auch lange nicht. Und es geht ja oft Hand in Hand. Und wir haben ja vorher auch gesagt, also das für uns ist es halt auch, ist auch die PDA an sich ein riesiges Spektrum. Also von so ein bisschen Anforderungsvermeidung, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen stärkeren Unwillen dagegen, wenn jemand was von uns möchte, bis hin zu eben dieser krassen regelrechten Panik. Und ich merke schon, also allein so Kleinigkeiten wie, ich bin schon dabei, den Geschirrspüler, oder ich will den Geschirrspüler gerade ausräumen, und mein Mann sagt, räumst du noch den Geschirrspüler aus? Dann ist es nicht nur so, dass ich mir denke, hätte ich doch jetzt eh gemacht, sondern ich kann das dann nicht. Also alles in mir sagt, wieso musstest du das jetzt sagen? Nein, nee, ich denke gar nicht dran, den jetzt auszuräumen. Das kannst du total vergessen, weil du mir nicht zu sagen hast, dass ich den Geschirrspüler ausräume. Er hat ja ganz nett gefragt, weißt du, der hat ja nicht gesagt, räum jetzt den Geschirrspüler aus, sondern kannst du noch den Geschirrspüler? Nö, ist vorbei. Obwohl ich gerade eigentlich im Begriff war. Also war schon auf dem Weg, quasi schon Hand an der Klappe, neben raus. Und mittlerweile sage ich dann auch echt zu ihm, also ich habe ihn schon mehrmals darauf hingewiesen, dass er das bitte nicht machen soll, weil ich es dann nicht mehr machen kann. Und ab dem Zeitpunkt, wo der sagt, bringst du schon noch die Retourenpakete zur Post? Ja gut, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das schaffe ich echt tatsächlich auch. Okay, anderes Beispiel, aber Dinge, die ich sonst halt machen würde, ich kriege die nicht hin. Ich kann es nicht. Da habe ich das Gefühl, das ist wie eine unsichtbare Mauer vor mir, die mich dann dran hindert und sagt, nö, da ist der Weg zu Ende. Du musst jetzt was komplett anderes machen. Vielleicht in 3-4 Stunden nochmal, wenn du Glück hast. Wie ist es bei dir so?
Ja, also so ausgeprägt ist das bei mir definitiv nicht. Ich bin schon, ich würde sagen, relativ gut funktionierend. Also wenn ich das mit dem Kind vergleiche, wie gesagt, sind das Welten. Ne? Es sind Welten. Ich sage, ich habe PDA-Züge in manchen Bereichen definitiv, aber das ist nicht meine Kernthematik. Ne? Das Kind erlebt es ganz anders und es ist viel, viel intensiver und viel, viel krasser. Wie gesagt, wenn man mir ein Ultimatum stellen würde, mach das, sonst passiert das, ich würde safe halt das machen, was ich nicht machen soll. Einfach nur auf
Prinzip
so ungefähr. Ne?
Also doch auch völlig logisch, oder nicht?
Genau. Das würde ich aber jetzt halt niemals unter PDA einordnen, ne? Weil ich finde, man muss da einfach total trennen zwischen dem normalen, sage ich mal, Anteil einer Demenz-Avoidance, die halt eben bei einer ASS oder wie auch immer vorkommen kann, oder halt auch eine Dysfunktion, die du vielleicht in einer ADHS hast, was wirklich PDA ist. Ne? Also das sind einfach nochmal Welten, wenn du dir das anguckst, zwischen dem, was bei uns Erwachsenen vielleicht auch einfach schon durch die erlernte Funktionsfähigkeit dann on top kommt. Und das ist ja auch so ein Punkt. Bei einer PDA ist es ja auch so, dass es Menschen gibt, die sagen, es persistiert überhaupt gar nicht bis zum Erwachsenenalter zwangsläufig. Ne? Und dann ist halt die Frage, haben diese erwachsenen Menschen, die diese PDA-Eigenschaften als Kind hatten, vielleicht einfach eine deutliche Regulationsfähigkeit entwickelt, dass sie das jetzt halt nicht mehr zeigen? Das ist halt auch so ein Gedanke. Ich glaube nicht,
dass das... Ist auch ein schöner Gedanke. Also es ist, glaube ich, ein schöner Gedanke, weil das heißt ja auch gerade so von Elternseite, wenn du jetzt ein Kind hast, was da so kämpft damit. Ja. Na klar machst du dir auch Gedanken, wie ist das denn, wenn der größer ist, wenn der einfach auch... Ja, je älter die werden, klar, Pubertät und so, dann sind ja, ist die Peer Group einfach wichtiger als die Eltern, und das ist auch bei autistischen Kindern so. Also das, wobei nicht in dem Ausmaße, habe ich jetzt, das ist meine Erfahrung im Moment, aber das ist halt nur bei uns persönlich. Dass du halt dann sagst, na, wie soll denn das funktionieren? Wie wird denn das werden? Kann ja dann stabile Freundschaften aufbauen, vielleicht eine Beziehung mal zu einem anderen Menschen aufbauen. Da macht man sich ja schon einen Kopf. Und wenn du aber quasi diese Beispiele hast und viele sagen, das hält gar nicht an bis ins Erwachsenenalter, dann habe ich ja auch die Hoffnung zu sagen, gerade weil ihr so drauf eingeht, gerade weil ihr euch informiert habt und mitgeht und ihn unterstützt, hat der ja die besten Voraussetzungen, durch diese ganze Co-Regulation einfach, also stabile Regulationsstrategien zu finden und die später anzuwenden, sodass er halt dann wie ich dann nur nicht mehr den Geschirrspüler ausräumt, wenn jemand zu ihm sagt, räum den Geschirrspüler aus, sondern halt vielleicht 3 Stunden später oder schnell bevor jemand was sagt. Klingt ja, ja nach, genau, nach einer so schönen Aussicht irgendwie.
Ja, also ich glaube nicht, dass es PDA in dem Sinne, dass sie weggeht. Sie ist halt da. Und es ist eine neurobiologische Grundlage. Ja. Sie geht nicht weg, ja. Aber man kann lernen, damit umzugehen. Das wollte ich einfach nochmal ganz klar sagen. Nicht, dass das hier irgendwo jemand missversteht nach dem Motto, man kann da irgendwas dran drehen. Nein, kannst du nicht. Du kannst halt nur lernen, damit umzugehen.
Genau, und das ist halt das Schöne in Anführungsstrichen bei Neurodivergenz, das könnt ihr euch auch alle merken, aber wer hier zuhört, der weiß das ja schon. Also damit komme ich auf die Welt, das eigne ich mir nicht unterwegs an und das bleibt mir einfach auch. Und das ist halt auch, ist ja kein Schnupfen, den ich dann ausheilen lasse, sondern das ist ja ein Teil von mir. Also es ist ja tatsächlich ein Teil, wie mein Gehirn verdrahtet ist, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein massiver Teil ja dann auch irgendwie von der Persönlichkeit. Also klar, es ist neurobiologisch gegeben, aber es macht mich halt irgendwo aus. Also wenn man jetzt mal gerade meine ADHS rausnehmen würde aus dem Spiel, sicherlich hätte ich es bei vielen Dingen einfacher in dieser Welt. Aber ganz ehrlich, glaube ich, wäre ziemlich öde. Also ich würde sie, so oft sie mich nervt, ich würde sie nicht mehr hergeben. Und auch gerade so das Autismus-Spektrum, wo ich jetzt die letzten 2 Jahre mich so reingearbeitet habe, ich sehe da so viel Schönes drin. So viel, was ich bemerke, was andere nicht bemerken, wie ich mich freuen kann, wo andere nur, ja, nett sagen. Dass ich sage, ich würde das alles, also ich bin froh, dass das so ist, wie es ist. Ich wäre halt auch froh gewesen, ich hätte es früher gewusst.
Ja.
Und ich wäre noch viel froher, wenn der Rest der Welt jetzt mal langsam den Arsch hochkriegen würde und auch mal mehr drüber weiß und entsprechend handelt, weil das finde ich schwierig.
Ja, ich würde jetzt nie sagen, es ist eine Superkraft, wie viele das machen. Also das würde ich niemals so betiteln, weil so sehe ich das nicht. Aber es ist ein Teil menschlicher Existenz und es gehört einfach zu mir. Das bin ich. Also ich sag auch nicht, ich habe Autismus, sondern ich bin Autistin.
Genau, ja. Ja, das klingt immer so ein bisschen wie eben, ich habe eine Krankheit oder ich habe irgendwas, ich habe Röteln, ich habe Masern, keine Ahnung. Und das ist ja, das macht dich so krass aus. Also das bist du durch und durch. Da hast du nichts, sondern da bist du einfach als Mensch, als Ganzes.
Du bist.
Ja. Genau, du bist. Das find ich auch ganz wichtig. Da hatte ich schon mal in der Folge mit der mit Luca, nicht mit der, sondern mit Luca drüber gesprochen, die auch sagt, ich habe nicht Autismus, ich bin Autistin. Und das fand ich da, also da habe ich erst so richtig angefangen drüber nachzudenken, weil ich glaube, ich habe vorher schon auch oft gesagt, ich habe Autismus. Sag seitdem eigentlich nicht mehr. Und mir ist auch wichtig, einfach dieses auf dem Spektrum, weil das ja auch so viele Leute nicht verstehen. Und gerade bei mir, also ich bin so froh, dass ich so eine tolle Diagnostikerin hatte. Hallo Birgit, ich grüße dich jedes Mal, gell? Weil sonst wäre ich auch jetzt immer noch am Zweifeln. Also das war meine erste Frage nach der Diagnostik. Da hat sie gesagt, und hast du noch Fragen? Und das war noch gar nicht eigentlich das Abschlussgespräch. Und meine einzige Frage war, bin ich autistisch genug? Ja, das will ich jetzt schon wissen. Bin ich jetzt autistisch genug oder nicht? Weil das Einzige ist, was immer in meinem Kopf war. Bilde ich mir den ganzen Scheiß nur ein?
Ja.
Bin ich nur zu empfindlich, so wie mir das immer gespiegelt wurde? Zu Etepetete, zu keine Ahnung, zu doof, zu irgendwas?
Genau.
Oder hat das wirklich einen Grund? Ist das berechtigt quasi? Darf ich so sein, wie ich bin? Ohne dass einer sagen kann, es ist eine Charakterschwäche. Und es war sehr schön zu erfahren, ja, darf ich? Und ist so, aber es glaubt mir halt niemand.
Ja.
Also das ist manchmal kokettiere ich da auch ein bisschen damit und triez die Leute ein bisschen und sage das auch erst ganz, also mit der ADHS sage ich auch bei meinen Workshops eigentlich immer am Anfang. Und mit dem Autismus-Spektrum, das lasse ich meistens hinterher irgendwann einfließen und ich genieße das förmlich, wie den allen dann das Kiefer runterklappt. Und die sagt dann auch jedes Mal, ja, das sieht ganz unterschiedlich aus. Das ist bei jedem ganz, ganz anders, mal abgesehen davon, dass ihr immer nur vor meinen Kopf gucken könnt und nicht wisst, dass ich hinterher, obwohl ich das geliebt habe, diesen Workshop zu halten, eigentlich 2 Tage Pause brauche, weil ich dann total fertig und ausgelatscht und ausgelutscht bin.
Genau so sieht das aus, ja. Das ist auch der Kernsatz, den ich aus meiner Diagnostik mitgenommen habe. Es kommt nicht darauf an, was Sie können, es kommt darauf an, was es Sie kostet.
Ja, das finde ich, ist ein Satz, den ich auch oft benutze, weil ich finde, das ist genau das, was es ausmacht, dass du halt nicht gucken kannst, wie dolle funktionieren die Leute, sondern wie fertig sind die hinterher, was können
Ja.
sie nicht mehr machen, weil sie eben das gerade geschafft haben, nämlich in der Schule oder im Beruf zu funktionieren. Sehe ich hier ganz dolle, dass nach der Schule gar nichts mehr geht. Auch Hausaufgaben lernen oder sowas ja auch noch dazu gehört, eigentlich in unserem doofen Schulsystem, eigentlich nicht mehr geht, was dann natürlich auch Probleme bereitet. Aber auch hier total praktisch kann man wieder sagen, liegt halt am Elternhaus. Die haben halt da
Klar.
kein Interesse dran, die unterstützen das Kind nicht und deswegen kommt es halt nicht mit gemachten Hausaufgaben oder bereitet sich nicht so gut vor auf Schulaufgaben. So praktisch wie immer, wie der Weg immer zurück zu uns Eltern führt, wie alle Wege nach Rom, dass wir immer schuld sind an allem. Och.
Habe große Sorge davor, dass unser Kind nächstes Jahr in den Schuleintritt kommt, ja.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid noch vor diesem ganzen System, ne? Boah, wie
Genau.
geht's dir damit?
Ja.
Ja.
Der Mann und ich sind seit 1,5 Jahren mit der Schulleitung in Kontakt und haben uns schon vor, also 2,5 Jahre
Ja.
vor Einschulung damit auseinandergesetzt, was uns erwartet, und haben Kontakt
Ja.
gesucht. Wir hatten oder haben das Glück, dass die Schulleitung hier vor Ort da uns sehr offen gegenüber auftritt. Und wir haben die Hoffnung,
Schön.
dass wir mit der zusammen die Schule so gestalten können, dass das Kind auch eine Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja auch einfach so eine Frage von, klappt das dann überhaupt,
Genau.
oder in
Genau.
welcher Form klappt es? Ist da dann auch, vielleicht habt ihr da ja auch die Möglichkeit, das Kollegium quasi ein bisschen zu schulen? Also wenn die da offen ist dafür, weil es nutzt ja nichts, wenn die Schulleitung super gut ist und dann
Ja.
aber die Lehrkraft oder Lehrkräfte, die euer Kind haben, nicht genug drüber wissen.
Also ich gehe mal davon aus, dass die Lehrkräfte, die mit den Kindern zu tun haben werden, sich da auch bereit erklären, sich das mal anzuhören. Ich werde natürlich auch, ich habe auch schon gesagt, ich stelle Fachmaterial bereit. Wir können Termine machen, wir können darüber sprechen, was das Kind braucht, was
Ja.
überhaupt dazu beiträgt, dass dieser Schulbesuch gelingen kann, weil halt einfach
Ja.
wahnsinnig viel dranhängt. Ne? Es geht einfach. Ich meine, dieses Kind war mit 3 Jahren im Burnout im Kindergarten. Ne? Das Nervensystem war so unfassbar
Ja.
belastet bei einem Dreijährigen, dass nichts mehr ging. Nichts mehr.
Kann sich halt
Absolut
niemand
nichts mehr.
vorstellen, ne?
Und das versteht niemand, was dahinter steckt, was das für eine irrsinnige
Ja.
Belastung ist. Ne? Du musst ja alles irgendwie drumherum organisieren. Und das
Ja.
Kind ist danach auch nur noch 2 Mal in der Woche in die Kita gegangen. Nur du planst ja, wenn
Krass.
du ein Kind bekommst, damit das Kind ist normal, in Anführungszeichen,
Ja.
betreuungsfähig, wie du das halt von allen anderen Kindern auch kennst. Du gehst ja gar nicht davon
Ja.
aus, dass das nicht
Ja.
geht. Deine ganze Berufstätigkeit basiert ja auf der Annahme, dass das schon irgendwie
Ja.
klappt.
Du arbeitest von zu Hause aus, oder wie machst du das? Oder dein Mann?
Also ja, der Mann und ich, wir haben beide relativ großzügige Homeoffice-Regelungen, und
Ja.
aktuell, weil das Kind gerade gar nicht in die Kita geht, betreuen wir das
Ja.
Kind von zu Hause aus und arbeiten parallel.
Wie man das halt locker so
Ja,
machen kann, ne?
genau.
Ist ja easy peasy.
Genau.
Schlafen ist ja auch völlig überbewertet.
Das sowieso, ja. Und ich glaube, zu Corona-Zeiten haben das viele erlebt, was das bedeutet, ein Kind zu betreuen, zu arbeiten. Das, die Situation haben wir jetzt auch seit 8 Monaten oder dann seit 7 Monaten. Und das wird sich jetzt noch dann ein bisschen in August hinein erstrecken. Und dann hoffe ich, dass wir ja in der neuen Kita gut unterkommen und dann noch ein Jahr relativ ruhig so gestalten können, dass wir das Kind nicht so belasten, dass der Schuleintritt schon nicht klappt. Also wir müssen immer abwägen,
Ja.
generell. Es ist egal, was wir tun, wir
Muss immer
müssen.
schauen, was geht. Ja.
Genau, was geht. Und das erstreckt sich auch auf die Freizeitgestaltung und auf alles, ne? Also wir machen schon
Ja.
eigentlich im Prinzip nichts mehr, weil
Ja.
vieles nicht geht.
Weil vieles nicht geht. Das finde ich auch ein so der Punkte, die kaum jemand bedenkt, dass du als Eltern, wenn du dich für Kinder entscheidest, eine Vorstellung hast von wie ist Familie, wie es Kinder haben. Oft ist es so, wir machen es ganz anders als unsere Eltern. Ist dann schon mal, und wir machen dann eben Ausflüge, wir machen ganz tolle Urlaube und ach, das wird so schön. Und dann gehen wir in irgendwelche Babykurse und dann hast du ein Baby, mit dem du dann ins Babyschwimmen gehst oder in Babymassage und das brüllt dir die ganze Zeit durch. Und du bräuchtest so dringend andere Menschen, du bräuchtest so dringend jemand, der sagt, boah, kenne ich auch. Aber erstens kannst du dich mit denen gar nicht unterhalten, weil du ja eine Stunde nur damit beschäftigt bist, dieses brüllende kleine Bündel irgendwie zu beruhigen und zu stützen und rumzutragen und zu schuckeln. Und irgendwann gehst du da halt im Normalfall auch nicht mehr hin. Ja. Das heißt, du bist da schon isoliert und wenn du dich mit jemand triffst, dann sagen die halt im Normalfall, wenn sie ehrlich sind, Ach so, Jenny, so krass kenne ich das nicht. Also da musst du schon sehr viel Glück haben, dass du jemanden findest, der sagt, boah, ja, bei uns ist es auch so. Oder wie war das bei euch?
Jetzt muss man dazu sagen, das Kind ist ja zur Corona-Zeit geboren worden. Da
Ah,
war ja
okay.
noch die
Stimmt, ja.
Kontakteinschränkung. Und das war für mich halt super krass. Ich war komplett isoliert mit einem High-Need-Baby. Ich hatte keine Geburtsvorbereitungskurse, ich hatte keine Elternkrabbelgruppen, kein nichts. Ich hatte zero
Nix.
Austausch. Zero.
Ja.
Ich
Ach
kannte
Gott, du
keinen
Arme.
Menschen mit so einem kleinen Kind und dann schon gar nicht mit einem High-Need-Kind. Also ich saß allein und da habe mich die ganze Zeit ein Jahr lang gefragt, was ist falsch mit dir? Was machst du
Ja,
falsch?
genau. Was machst du falsch? Warum weint das Kind die ganze Zeit? Warum braucht es, warum
Genau.
schläft es nicht? Warum isst es nicht richtig? Keine Ahnung.
Genau.
Oh Mann.
Und
Oh
alle um
krass.
mich
Hattest du eine
herum.
Hebamme, die dich gut unterstützt hat oder auch nicht so? Nee.
Ja, das hat sich relativ auch aufgrund von Corona relativ schnell dann
Ja.
verlaufen. Also das muss ich auch sagen, es war
Tragisch.
schwierig.
Ja.
Es war echt schwierig. Und egal, wo du dann vorstellig geworden bist, wenn du halt gesagt hast, ja, ich habe das und das Problem, ja, es ist normal, das haben alle. Das ist ja der Standardspruch, den du zu hören bekommst. Das haben alle
Ja.
Kinder. Und du denkst dir dann so, okay, wow, da muss ja mit dir was falsch sein.
Ja, oder? Aber das ist auch hier wieder, es wird auf die Eltern nicht gehört. Also das habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich immer gehört habe, das ist normal. Ich habe dann auch irgendwie, also nachdem meine Kinder da alle sehr ähnlich waren, habe ich halt auch irgendwann gedacht, naja klar, ich meine, die haben halt alle wenig geschlafen, viel geweint. Sehr viel tragen. Also ich weiß gerade bei meinem Großen, da war das noch nicht modern hier mit Tragetuch und Sling und keine Ahnung. Da gab es den Glückskäfer-Tragesack. Also heute würden wahrscheinlich alle Orthopäden schreien, um Gottes Willen. Früher hieß es total ergonomisch, voll super, aber scheißegal. Ich hatte mal die Hände frei, weil ansonsten, also klar hatte ich einen Kinderwagen und ich habe den auch geschoben im Kinderwagen, immer 5 Minuten, bis es angefangen hat zu brüllen.
Genau.
Und entweder über Kopfsteinpflaster, wo es da gemacht hat, da ging's. Also ich bin entweder nur gefahren, wo es dolle holpert, weil das arme Kind, dieses arme Nervensystem, irgendwann gesagt hat, okay, ist mir zu viel Input, jetzt schlafe ich doch oder schalte mich ab. Habe ich damals nicht gecheckt. Oder ich habe ihn halt getragen und den Kinderwagen nebenbei mit einer Hand geschoben,
Genau.
weil es genauso war. Bei den anderen war ich dann schon weiter und hatte entsprechend halt Tragetücher und Tragen. Aber die haben halt gerade die Jüngste, die hat drin gelebt. Ich glaube, die hat 1,5 Jahre eigentlich in der Trage gelebt. Also vor allem das erste Jahr musste ich immer so lachen, wenn alle erzählt haben, wenn ich die Große in den Kindergarten gebracht habe, was zum Glück einigermaßen geklappt hat. Und dann also, ja, und dann kann ich da den Haushalt machen und so. Und Blee, du bist ja jetzt auch in Elternzeit. Und ich dachte mir so, ja, also eigentlich ist es nur, dass ich aus dem Kindergarten nach Hause komme, dann stille ich das Kind, sitze damit auf der Couch. Wenn ich Glück habe, kann ich ganz leise was angucken dabei oder ganz vorsichtig was lesen. Und sobald ich mich bewege, ist sie wach. Ich habe eigentlich nur gestillt und halt gekuschelt mit dem Kind den ganzen Vormittag, bis ich sie dann wieder ins Auto hieven musste. Da hat sie gebrüllt wie im Spieß, bis ich die Große aus dem Kindergarten geholt habe. Und danach war sie halt den ganzen Tag in der Trage. Und da hat jeder irgendwie dann gesagt, ja, also der Kinder hat dann gesagt, ja, ist doch normal. Der hat aber auch, dem habe ich mich gar nicht getraut, das Ausmaß zu erzählen. Der hat dann nur gesagt, dann müssen sie halt mal ablegen und weinen lassen.
Ja, klar.
Nein, nein, muss ich nicht. Und die anderen haben alle gesagt, ja, also. Da musst halt, ja, die haben eigentlich auch immer gesagt, ja, die wird halt schon so verwöhnt sein. Das ist halt geil. So 6 Monate altes
Ja,
Baby, ja
genau.
klar, die wird schon so verwöhnt sein. Nein, die brüllt einfach, du hast ja auch gemerkt, wie am Spieß. Also kein kurzes Meckern, sondern wie am Spieß. Ja.
Wir haben im Nachhinein auch gesagt, wir können den ersten Meltdown vom Kind auf 4 Monate zurückführen. Wirklich. Es ist einfach
Krass,
so
oder?
krass, so krass. Ich sehe uns da noch genau stehen. Ich habe schon überlegt, ob ich mit dem Kind ins Krankenhaus fahre, weil er so gebrüllt hat. Also
Ja, weil du
klar, alle
denkst,
Kinder
irgendwas
weinen.
ist kaputt. Vielleicht hat er, keine Ahnung, innere Blutungen oder irgendwas. Weißt ja nicht. Keine Ahnung. Wenn die so weinen, kriegst du ja richtig Panik irgendwann, ne?
Ich meine, du lernst ja zu unterscheiden. Klar, der schreit jetzt,
Ja.
weil Windel voll, Hunger, sonst
Ja,
irgendwas, ne?
genau.
Und dieses Schreien, ich habe, was hat dieses Kind? Was ist
Kenne ich
passiert?
nicht, ja. Ach, Gott.
Wahnsinn. Ja.
Ja.
Und das war einfach eine extrem krasse erste Zeit.
Ja.
Und ja, es hat sich schon damals alles einfach intensiver angefühlt. Und du findest halt niemanden, der da relaten kann,
Ja.
weil das einfach in deinem Umfeld sonst keiner erfährt. Und ja, es wird dir halt, wie du schon sagtest, einfach dann gespiegelt. Du bist nicht genug, du bist nicht resilient
Ja.
genug, du machst irgendwas verkehrt, es liegt an dir.
Ja. Nimmt man dann ja auch irgendwann so an. Also finde ich, ist ja auch Mutterschaft ist ja überhaupt auch Elternsein. Ich kann es jetzt natürlich nicht beschreiben, wie es für Väter ist, aber du bist ja schon nach der Geburt erstmal irgendwie, also wirklich wahnsinnig verletzlich und weich, finde ich, und offen und Das ist so krass, wie einen das trifft, wenn man das Gefühl hat, man macht da irgendwas falsch oder eben nicht richtig, weil man ja für diesen kleinen Menschen echt alles geben mag. Mal abgesehen davon, dass ja eigene Bedürfnisse, die sind ja sowieso im ersten Babyjahr sehr weit nach hinten gestellt. Wenn du aber ein High-Need-Baby hast, ganz ehrlich, da hast du ja nicht mal die rudimentärsten Dinge mehr für dich. Da gehst du ja selber am Zahnfleisch. Also ich weiß gar nicht, wie du das dann geschafft hast, noch dazu in der Zeit, wo du ganz wenig Hilfe hast in Anspruch nehmen können. Habt ihr eigentlich, ihr heißt ja, wir sind ein Dorf, habt ihr ein Dorf? Oder seid ihr zu zweit euer Dorf?
Genau, deswegen heißt der Account so, weil der Mann und ich am Anfang relativ alleine da gestanden haben und wir gesagt haben, okay, auch zwei können ein Dorf sein, weil wir halt einfach das Gefühl haben.
Ein sehr kleines Dorf, ja.
Wir sehen unser Kind, wir wissen, wie wir mit diesem Kind umgehen müssen. Und wir wollen einfach die bestmöglichen Eltern sein für dieses Kind, was einfach andere Dinge braucht als andere Kinder. Und hatten erst überlegt, ob wir den Account 2 sind ein Dorf nennen. Und dann habe ich gedacht, nee, wir sind nicht die einzigen Eltern. Es geht noch anderen Eltern so. Und wir sind einander halt so ein bisschen das virtuelle Dorf, weil wir einfach voneinander lernen noch ganz viel.
Das stimmt. Und einen auch unterstützen. Also klar fehlt so diese tatkräftige Unterstützung total. Und das ist echt ein Problem, finde ich. Wenn du niemanden hast, der dich entlasten kann, weil du ja auch rein theoretisch gäbe es ja dafür sowas wie Welcome oder keine Ahnung, Mütterpflegerinnen oder ähnliches, Familienhelferinnen, geht aber auch, muss man ganz klar sagen, in vielen Familien geht das halt nicht, dass die kommen und unterstützen. Oder zumindest dann können sie, wenn, dann wirklich nur den Haushalt machen, aber das Kind übernehmen, was ja auch mal was wäre, was echt oft dringend notwendig ist, damit du mal durchschnaufen kannst und auch mal nicht angefasst wirst. Ja, das geht halt oft nicht. Und da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Jetzt bist du ja auch auf dem Spektrum. Wie krass ist das denn bitte, wenn man selber so Wahrnehmungsthematiken hat und sehr leicht überreizt, permanent koregulieren muss und permanent vor allem einen anderen Körper irgendwie auch körperlich regulieren muss. Wie empfindest du das? Ich fand das so krass herausfordernd. Das hat mich oft echt so voll an den Rand getrieben, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr.
Das war am Anfang, also im ersten Jahr, war es halt auch super krass, weil es bei uns genauso war, wie du es auch beschrieben hast. Das Kind wollte im Prinzip nur getragen werden. Das hat auf mir gelebt, wirklich literally auf mir gelebt, egal.
Ja, genau.
Es hatte kurze Momente zwischendrin, wo es mal ging, ihn abzulegen. Also in den ersten Monaten ging es noch okayisch zwischendurch. Ja, hinterher zum Ende hin dann gar nicht mehr. Und ich habe ihn wirklich immer tragen müssen. Das Kind wollte aber nicht in die Trage. Also ich hatte auch keine Hände frei. Ich musste das Kind halt wirklich mit Händen tragen. Auf mir, auf der Hüfte, auf dem Schoß sitzend, wie auch immer.
Die Verspannungen aus der Hölle, Jasmin, oder? Will ich gar nicht wissen.
Ja, definitiv. Ja, das war schon krass. Also ich konnte einarmig ungefähr alles machen im Haushalt, weil ich mit dem anderen Arm das Kind halt tragen musste. Man wird ja flexibel.
Man wird flexibel, ja.
Aber ja, das kommt auch hinzu, klar, diese Überreizung. Also mein Problem war aber einfach vielmehr, dass ich für mich gar keine Regulationsmöglichkeiten mehr hatte. Ne, ich reguliere mich über Alleinezeit. Und,
ja, ich auch. Schwierig mit.
Ja.
Oh Gott.
Ja, du stellst dir ja vor, du bekommst ein Kind und du stellst dich natürlich darauf ein, dass das ganz viel von deiner Routine wegnimmt und ganz viel von dem, was du brauchst, nicht mehr möglich sein wird. Das ist, glaube ich, jedem klar, der ein Kind bekommt.
Ja.
Aber du rechnest nicht damit, dass du so ein High-Need-Kind bekommst, was halt auch einfach gefühlt gar nicht schläft. Ne? Also Nachtruhe auch nicht. Du kannst also auch nicht mehr im Schlaf irgendwie erholen. Du trägst das Kind halt nachts durch die Wohnung. Und dann kam bei uns dann dazu, wir hatten uns halt so, ja, quasi das Ganze überlegt, dass wir, also ich nach einem Jahr dann wieder arbeiten gehe, auch Teilzeit. Ja. Und das Kind ist mit einem Jahr in die Kita gekommen. Und dann musstest du also auch noch auf der Arbeit funktionieren mit, ich weiß nicht, wir haben, ich glaube, 3,5 Jahre lang nur nachts 4 bis 5 Stunden Schlaf gehabt und die nicht am Stück. Ne? Also es war einfach eine wahnsinnige Spirale der Erschöpfung sozusagen. Du bist an allen Ecken und Enden gar nicht mehr wirklich zurande gekommen. Und das war einfach so das größte Problem für mich, dass ich gar keine Regulationsmöglichkeiten mehr hatte.
Oh, krass. Aber dass ihr das geschafft habt, vor allem auch du, die ich höre jetzt mal so raus, den Hauptteil ja hatte, ist ja meistens so, dass die Mama plant erstes Jahr daheim und so und auch Bindungsperson Nummer 1 ist, dass es oft auch dann schon gar nicht so gut klappt, an den Partner abzugeben, selbst wenn der total gerne möchte, und da nicht auch da wieder, weil wir Mütter das nicht loslassen können oder so, sondern weil es halt Kinder gibt, die sich da massiv gegen sträuben und die sich halt von einer zweiten Bindungsperson nicht so gut regulieren lassen, ne?
Das war bei uns zum Glück ein bisschen anders, muss ich sagen. Also mein Mann ist immer schon extrem involviert gewesen. Also wir sind echt ein Team, was das angeht. Und wir haben dann nach einem Jahr die Arbeitszeiten getauscht. Und haben, also ich bin dann Vollzeit arbeiten gegangen und der Mann er macht Teilzeit, weil er tatsächlich mit diesem ständigen Unterbrochenwerden von dem Kind besser klarkommt, als ich, Autistin, die
ja.
stringent am liebsten Aufgaben zu Ende bringt. Ne,
ja.
Das ist ja dieses, du wirst ja von den Kindern noch ständig angesprochen. Mein Hirn ist irgendwann, my brain was fried. Ehrlich.
Ja, ja, ganz ehrlich, das, ich fühle das gerade sehr. Also, wobei es mich in der ADHS schon auch wundert, dass er das dann so gut hinkriegt, weil du ja dann auch, wenn du den Faden verlierst, den oft schwer wieder aufnehmen kannst. Aber also mich macht das richtig. Oh, das macht mir oft so wütend, wenn die dann wirklich, also ich habe so vorgedacht, ich wollte, das war jetzt nichts Wichtiges, also für mich war es schon wichtig, ich wollte einfach nur, ich habe eine Doku angeschaut und die war ist in mehreren Folgen und die eine Folge hatte noch 10 Minuten und ich wollte diese Folge zu Ende gucken, das war gerade mega spannend. Und meine Tochter hat es geschafft, mich in diesen 10 Minuten 5-mal was zu fragen, was, sorry, komplett unnötig war. Also wirklich totaler Pupskram, den, zum Teil hat sie auch einfach nur Mama gesagt, dann ja, ach so, nee, passt schon wieder. Da könnte ich, da merke ich richtig, wie mein Gehirn sagt, das reicht jetzt. Wir ziehen aus, ab nach Norwegen, ab in die Hütte, keine Menschen mehr, nur WLAN, Tiere, Natur, danke, tschüss. Weil mich das so stresst. Also verstehe ich total gut, dass du dann sagst, boah, nicht schön, diese Intensität
unterbrochen werden. Ist einfach total krass. Ich habe auch super gerne gelesen zum Beispiel. Ich lese fast gar nicht mehr, weil ich genau weiß, das Kind spricht mich jederzeit an und ich muss unterbrechen. Das funktioniert für mich als Regulationsstrategie halt auch gar nicht. Ne? Oder ich bin das super stimmt. gerne spazieren gegangen oder wir sind super gerne spazieren gegangen. Aufgrund der PDA kann das Kind aber halt ganz oft das Haus gar nicht verlassen.
Ja.
Dementsprechend komme ich halt auch nicht mehr viel raus, weil ich auch immer einer beim Kind sein muss. Also es ist so, es ist insgesamt sehr viel,
ist so
viel,
schwierig. Und gleichzeitig musst du ja wesentlich mehr regulieren als andere Eltern noch in dem Alter quasi.
Ja.
Obwohl dir deine Regulation immer mehr fehlt. Also das finde ich halt auch ein Punkt, da reden wir, glaube ich, viel zu wenig drüber. Ja. Klar sagen wir immer Co-Regulation, wir Eltern sollen ruhig bleiben. Ja, schaff das mal, wenn du den ganzen Tag quasi on point sein musst, permanent unterbrochen wirst, permanent gefordert wirst, eigentlich nie eine Ruhephase am Stück hast. Plus, dann gehen deine Strategien alle flöten.
Ja.
Also das ist echt... das ist sehr, sehr schwierig. Hast du dann jetzt irgendwas für dich gefunden, wo du sagst, das funktioniert auch zu Hause und tut dir ein bisschen gut oder hast du dann noch gar nichts entdeckt?
Es ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind da noch nicht richtig angekommen, dass ich da jetzt richtige Routinen etablieren kann. Wir haben gute 1,5 Jahre nach dem Burnout noch damit zu tun gehabt, das nachzuregulieren. Mhm. Also die Nabelschnurlänge war nicht existent. Es musste halt, und das ist so PDA-typisch, eigentlich immer jemand beim Kind sein und permanent ansprechbar. Ne? Also das war ja nicht so, als ob du irgendwelchen eigenen Interessen nachgehen kannst. Ich habe immer gesagt,
nee, du bist immer in Rufbereitschaft direkt dran. Ne?
Genau. Ja. Wir haben im Prinzip 3 Jobs, musst du so sagen. Die Jobarbeit außer Haus, die Care-Arbeit Kind und Haushalt. Weil nichts davon läuft parallel. Es ist nicht möglich, wenn andere Mamas sagen, ja klar, ich mache halt Haushalt und Kind. Das hat nicht funktioniert aufgrund des Regulationsbedarfs des Kindes. Und das kann sich einfach keiner vorstellen, der da nicht irgendwie nicht drinsteckt. Und das hat extrem viel Kraft gezogen in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und das hat mir auch persönlich so ein bisschen die Fähigkeiten genommen, Dinge zu tun. Also ich funktioniere für mein Kind. Ich bin voll für das Kind da. Ich bin voll auf der Arbeit da. Und alles andere fällt komplett hinten runter aktuell. Ich schaffe gar nichts.
Also Freundschaften oder Ähnliches, hast du jetzt quasi auch niemanden, wo du sagst, ich treffe mich dann mal mit der besten Freundin einmal die Woche abends oder wie auch immer oder wir telefonieren eine Stunde, weil du kannst gar nicht mehr.
Genau. Am Anfang wäre das wegen dem Kind nicht gegangen, weil einfach der Regulationsbedarf so krass gewesen ist. Also ein Nervensystem fürs Kind ist, also ein sicheres Nervensystem ist immer okay, 2 sind besser. Was machst du also? Du bist natürlich zusammen zu Hause. Das gilt auch für den Mann. Der Mann ist halt auch genauso wie ich halt zu Hause. Wir organisieren unseren Alltag und sind für das Kind da. Und alles andere fällt mehrheitlich hinten runter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt das Glück, dass unsere Eltern sehr engagiert sind und auch bereit sind, das Kind mal zu nehmen. Und inzwischen klappt das auch relativ
gut. Das
hat auch eine ganze Weile gedauert. Oftmals war das so, dass das Kind dysregulierter wiedergekommen ist, als es gegangen ist und du im Prinzip den Kontakt noch im Nachgang auffangen musstest. Also musstest genau überlegen, lohnt es sich, diesen Freiraum für dich zu schaffen? Hast du die Kraft hinterher, die Regulation aufzubringen, die nötig ist?
Ja, das musst du immer kalkulieren.
Genau, du musst immer kalkulieren, wo ist die Toleranzschwelle beim Kind? Wo steht das Kind? Wo ist das Nervensystem? Was kannst du überhaupt von dem Kind erwarten in dem Moment? Was geht? Also es ist immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung in allem, was du tust. Das ist auch heute
mit Und es ist halt auch im Endeffekt immer so ein bisschen so ein Glücksspiel. Klappt es dann oder ist an dem Tag dann doch irgendwas, wo du sagst, boah, nee, Vorher genau. Merke ich schon, heute brauche ich ihn gar nicht dahin bringen. Das funktioniert nicht, das können die gar nicht auffangen.
Genau. Ja.
Oh Mann.
Kind hat zu wenig geschlafen und zu wenig gegessen und schon ist die ganze Planung hinfällig, weil es einfach alles nicht funktioniert. Ne?
Ja. Das ist halt schwierig. Aber ihr seid also klingt für mich jetzt so, ihr seid nach wie vor ein gutes Team, weil das ist ja auch für eine Beziehung immens belastend, muss man ja auch ganz klar sagen. Du hast ja, also Paarzeit, da träume ich ja hier davon im Moment. Aber bei uns ist es schon trotzdem wesentlich einfacher als bei euch. Also das und trotzdem finde ich es hier schon schwierig, wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte die Situation, wie es bei euch ist, in dem krassen Ausmaß, da gehen halt viele Beziehungen einfach dran zu Bruch. Ne?
Ja, glaube ich. Also ich verstehe es auch voll, dass das so ist, weil da musst du echt komplett an einem Strang ziehen. Wir ticken zum Glück, was das angeht, komplett gleich. Wir haben super wenig Zeit miteinander, aber die Zeit, die wir halt haben, ist einfach so, wie man sich das vorstellt. So Dinge, die für andere normal sind, gehen für uns halt einfach nicht. Ne? Man stellt sich darauf ein. Klar, man wächst an seine Herausforderungen, ganz bestimmt auch. Aber ich glaube, dass wir auch einfach eine richtig gute Chemie haben miteinander und dass es sonst auch nicht funktionieren würde. Also ganz, ganz, ganz viel Humor. Bei uns läuft super viel mit Humor, ganz viel Fluchen.
Schön. Geil, ja, Fluchen ist so gut und es ist sehr intelligent. Also das hast du so gewusst, ne? Dass die intelligentesten Leute am meisten fluchen. Ne? Nur so.
Also es hilft. Es hilft, ganz viel mit Humor zu nehmen. Und solche Sachen, wenn andere Eltern sagen, wir hatten jetzt Paarzeit und haben einen Wochenendtrip gemacht, wo ich mir einfach denke, wie soll es gehen?
Geil. Ja. Hatten wir auch schon mal vor. Ich glaube, das letzte Mal, gut, da war aber tatsächlich, es ist fast zweijährige Kind damals mit dabei, das Jüngste. Dann ist das jetzt 7 Jahre her, genau. Und ansonsten, ganz, ganz vorher so. Mit dem ersten Kind, da war das noch einfacher. Da waren wir auch mal am Wochenende weg. Das war schön. Ich erinnere mich noch dunkel. Ich muss gucken, ob ich noch Fotos habe. Aber
ja, das stimmt.
Ja, so dunkel erinnere ich mich noch. Aber das stimmt. Das ist, wäre schon schön. Aber wäre vielleicht auch einfach schön zu sagen, man geht nur 2 Stunden zum Italiener ums Eck, weißt du? Oder hängt einfach nur auf der Couch ab in der Sicherheit. Jetzt braucht niemand was. Jetzt können wir da 2 Stunden einen Film gucken.
Genau, dieses einfach zuversichtlich wissen, es spricht dich keiner an. Du musst einfach mal nichts. Das ist das, was das Nervensystem braucht, um auch wieder runterzufahren. Das hast du halt einfach
fast nie.
Das ist so krass.
Boah.
Das ist wirklich, wirklich krass, ja.
Ja, und
das Urlaub und alles ist nice to have, ne? Da kommt es letztendlich nicht drauf an. Das sind nur halt so diese Selbstverständlichkeiten, diese neurotypische Familien einfach so mitnehmen.
Ja.
Als Selbstverständlichkeiten, was halt einfach für uns.
Ja, gut, drüber nachzudenken, ne?
Nee, genau, gar kein Thema. Wir haben es versucht, wir haben es abgebrochen. Also wir haben 2 Urlaube versucht, wir haben 2 Urlaube abgebrochen, weil es einfach nicht ging. Das Kind hat nicht gegessen, nicht geschlafen, nicht getrunken. Alle anderen so, ihr müsst dem Kind ja mal Möglichkeit geben, sich dran zu gewöhnen. Ja, wenn das Kind nach 3 Tagen keine volle Windel mehr hat, dann fährst du nach Hause.
Ich wollte gerade sagen, also sorry, aber gerade wenn es jetzt um Nahrungsaufnahme und Trinken geht, da habe ich halt auch wenig Spielraum. Noch dazu, wenn ich vielleicht in einem warmen Land bin oder so.
Genau. No way.
Och, krass. Ja. Also da sind wir echt privilegiert, muss ich sagen, weil das bei uns klappt. Aber wir fahren halt auch einfach, Gottverdammt nochmal, jedes Jahr in exakt den gleichen Ort. Meistens sogar ins gleiche Ferienhaus, wenn es frei ist. Dieses Jahr ist es nicht frei, mal gucken. Also deswegen klappt das. Und Essen geht da auch, weil wir jetzt schon wissen, wo wir diese Lebensmittel kriegen, die halt für uns gehen. Aber ich weiß also, dass die Großen würden zum Beispiel gerne mal woanders hinfahren. Und ich verstehe es total. Und ich hätte eigentlich auch vielleicht mal Lust, woanders hinzufahren. Wobei ich jetzt auch fein bin mit immer gleich, muss ich sagen. Das danke ich meiner kleinen Autistin. Das ist für mich schon okay, aber mein ADHS hätte mal Lust, woanders hinzufahren, sagen wir es mal so. Aber traue ich mich noch nicht. Vielleicht in 1-2 Jahren. Also das ist halt einfach, ich merke schon, dass das viel ausmacht, wenn sie älter werden, aber halt nicht so viel wie bei neurotypischen Kindern. Also das ist ganz klar. Plus, du hast halt, wenn es in der Schule nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Und ich sage jetzt mal, bei euch, ihr habt jetzt Glück mit der Schule, weil alles andere so schwierig ist und weil ihr schon mit der Kita und mit der Diagnostik Glück hattet. Das ist jetzt die Nummer 3, weißt du, alle guten Dinge sind 3. Deswegen läuft Schule bei euch super. Das Kind möchte nur noch in die Schule, ganz tags quasi. Weil dann fällt dieser Stress, also weil das merke ich halt, dass dieser Stressfaktor, der halt dazu kam, durch Schule, boah, der hat hier echt eine Granate reingeschmissen und schmeißt es jedes Mal nach den Ferien wieder. Also das zu begleiten, wenn sich die Ferien dem Ende nähern, zu wissen, jetzt geht die Schule wieder los, Das ist, und auch dieses permanente Gelerne, das dann oft nicht funktioniert, dieses, du siehst, was für ein schlaues Kind du hast und wie das aber irgendwie sich da durchhangelt, gerade so mehr schlecht als recht. Ach, das ist so anstrengend. Also es ist wie selber nochmal in die Schule gehen. Ich dachte eigentlich, ich wäre fertig mit der ganzen Kacke, aber nein, das kommt dann wieder. Aber bei euch wird das nicht so, Jasmin. Bei euch wird das super. Und nächstes Jahr kommst du nochmal und dann erzählst du mir dann nach der Einschulung, wie geil das alles ist bei euch. Dann machen wir so ein Beispiel.
Du hast das jetzt gesagt, jetzt kommt das auch so.
Ich hab das gesagt. Ich visualisiere das jetzt. Genau. Ne? So, ihr visualisiert alle fleißig mit und die Schule macht den Rest, hoffentlich. Ansonsten kriegen die Ärger. Also du kannst schöne Grüße sagen, wenn das Team sich nicht von dir schulen lässt, dann kommt da so eine bitterböse Trudder aus Bayern und die besteht keinen Spaß, wenn man sich nicht nach ihren Wünschen richtet. Ich habe immer recht. So.
Ja, ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ja. Ich meine, du machst dir natürlich auch, wenn du ein neurotypisches Kind hast, machst du dir Gedanken über die Einschulung.
Ja, voll,
das ist halt ein riesen Abschnitt. Es ändert sich so vieles, das ist ganz, ganz klar, dass das passiert. Aber ich glaube, die Gedanken, die wir uns machen und auch machen müssen und auch zurecht machen, sind einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Und da hängen solche Sachen dran, wie kann das Kind betreut werden, wenn es nur Kurzschultage hat, wenn es verringerte Stundenzahl hat? Wie kann das Kind betreut werden, wenn eine Beschulung mehrheitlich nicht möglich ist? Wie können wir sicherstellen, dass der Lernstoff ans Kind kommt? Was müssen wir vielleicht an Arbeitsblättern vorbereiten, damit es für das Kind so aufbereitet ist, dass er die Dinge kann, aufgrund halt seiner autistischen Wahrnehmung? Ist es möglich, dass das Kind vielleicht gar nicht beschult werden kann? Was hängt da dran an Rattenschwanz, was auf Eltern von Kindern zukommt, die nicht beschult werden können? Was bedeutet das für unseren Beruf? Was bedeutet das für ein eventuelles Auswandern müssen? Das sind einfach so wahnsinnige Dinge.
Was, oder? Was man, also super, dass ihr das auf dem Schirm habt, aber das kann sich niemand vorstellen, der das nicht erlebt hat, dass Familien sich auch quasi schon vor der Einschulung Gedanken drüber machen und machen müssen. Kann es sein, dass wir eventuell das Land verlassen müssen, um sicherzustellen, dass unser Kind nicht kaputt geht, dass es nicht eben dauerhaft im Burnout ist oder keine Ahnung, schwer krank wird, weil hier die Struktur so ist, dass wir Kinder in die Schule zwingen, komme was wolle, weil die Schule nicht so angepasst wird ans Kind, sondern immer versucht wird, das Kind doch das Runde ins Eckige zu quetschen quasi.
Du hast ein Kind, was total wissbegierig ist, was schlau ist, was clever ist und es geht nur darum, dieses Kind irgendwie so durchs System zu kriegen, dass es möglichst so gut es geht, psychisch gesund groß werden kann. Was ist das für eine Voraussetzung? Es ist absurd. Es ist einfach absurd.
Es ist total absurd und ich fühle das so doll, weil es bei mir das Einzige, also klar hätte ich gerne, dass sie einen Schulabschluss haben. Ja. Andererseits denke ich mir, who knows? Also ich weiß, mein Großer sagt immer, ach Mama, in zehn Jahren ist das doch alles total hinfällig. Ist doch alles, weil es ändert sich alles und da hat er auch recht. Aber wichtig ist mir einfach, dass sie das überleben und zwar gut überleben. Und das klingt sehr dramatisch jetzt, aber ich sehe, was Schule mit meinen Kindern macht. Und wenn ich überlege, was sie mit meinem Selbstwertgefühl gemacht hat, auf jeden Fall. Also sie hat mich jetzt nicht körperlich kaputt gemacht oder so, aber mein Selbstwertgefühl hat krass gelitten durch die Schule, obwohl ich ganz gern gegangen bin eigentlich. Aber ich sehe es hier und ich leide mit und denke mir auch oft so, boah, jetzt gerade bei der Jüngsten, die ist 9. Das jetzt nochmal irgendwie 8 Jahre oder 7 Jahre oder wie auch immer. Hey, boah.
Das ist ja was viele Eltern sich dann stellen. Kann ich das überhaupt leisten, ein Kind, was eigentlich nicht beschulbar ist, überhaupt 10 Jahre durch so ein System durchzubegleiten und was dafür alles nötig ist, ne?
Das Tanz auf Eierschalen eigentlich, ne?
Genau das. Und das ist halt auch so traurig. Wie viel Scheitererfahrung musst du einem Kind überhaupt zumuten, bis überhaupt mal sich irgendwas tut, das auch über Anpassungen erfolgen können? Ne? Viele Kinder haben ja auch gar nicht mal die entsprechenden Diagnosen oder noch nicht. Die werden in ein System geschickt, was für sie überhaupt nicht geeignet ist, die darunter leiden. Und Kinder können ja nicht lernen, solange das Nervensystem nicht mitspielt. Ne? Also das ist ja noch so eine Absurdität.
Ja, ich sag ja, sobald du ein Gehirn unter Stress setzt, funktioniert halt Lernen nicht mehr. Und das ist ja auch längst belegt, das ist ja nichts Neues. Das habe ich vor über 20 Jahren in der Ausbildung gelernt. Da habe ich auch gelernt, dass Frontalunterricht Kacke ist. Das hat trotzdem niemand interessiert. Also weißt du? Deswegen, ich finde auch, also das Schlimme ist, weißt, wir haben genug Wut und wir haben genug Leidenschaft und wir wollen da was verändern, aber die Familien haben keine Kraft. Es hat niemand von uns Kraft, jedes Wochenende oder 20 Mal im Monat auf die Straße zu gehen, dafür zu demonstrieren, täglich 5 E-Mails und Briefe zu schreiben an irgendwelche Abgeordneten. Und genau damit kalkulieren die halt einfach auch. Es kann niemand was tun, weil wir alle am Limit laufen, weil alles spitze auf Knopf genäht ist, wie bei euch. Da, wenn irgendwo noch mehr draufkommt, dann brechen wir alle zusammen. Deswegen können wir nichts tun. Und das ist echt traurig.
Ja.
Mann. Aber bei euch wird's gut. So. Und wenn es bei euch gut wird, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn es bei euch in der Schule gut läuft, so wie es in der Kita gut lief, dann bringen wir die Schule ganz groß raus, ich sag's dir. Dann müssen wir echt mal so ein bisschen drüber reden, mit welchen einfachen Mitteln, die niemand anderem wehtun, auch das immer. Ich hasse dieses Argument, ja, aber dann müssen die anderen das dann ausbüßen. Niemand muss was ausbüßen, im Gegenteil, die anderen profitieren auch davon, weil auch die lernen so gehirngerechter, Freunde. Mit welchen einfachen Mitteln und mit eigentlich fast null Einsatz man da was verändern kann, was so gravierend ist und was es halt, was Teilhabe schafft für ganz viele Kinder, die das jetzt nicht können und den Druck rausnimmt, ne?
Ja, genau das.
Oh Mann, also ihr hört, es gibt Schulen und es gibt Kitas, die sind da offen für. Ich wünschte, es würden mehrere sein, aber ich denke, ich bin ja sehr optimistisch veranlagt und ich sehe natürlich auch immer nur in meiner Bubble, wie viele Leute in meinen Fortbildungen sitzen. Also es sind leider meistens, Erzieher und normalerweise keine Lehrkräfte, die aber auch eben nicht so leicht vormittags auf Schulung gehen können. Mhm. Aber ich sehe schon, dass das Interesse da ist und dass ganz viele Leute mit dem richtigen Herzblut da dran sind und sich interessieren und was ändern wollen. Also ich hoffe, dass dieser Ruck mal irgendwann kommt, wenn sich genug fortgebildet wurde, dass es halt sich auch wirklich auf die Einrichtungen überträgt. Aber noch spüre ich das nicht und da ist noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf auf jeden Fall.
Das Ding ist ja vor allen Dingen, wenn Kinder herausforderndes Verhalten zeigen, ist es ja für die Erziehenden und für die Lehrenden super schwierig, wenn die entsprechenden Anpassungen gemacht werden und das herausfordernde Verhalten sich dadurch nicht mehr zeigt, ist doch allen geholfen. Ne? Es wäre so einfach, total logisch.
Ja, ist halt auch, also dieses Kind stört, ist irgendwas am Kind falsch? Nee, Kind stört heißt, Kind signalisiert dir ganz klar, ich kann so nicht, mir geht es schlecht, bitte, bitte hilf mir, ändere was. Und nicht, ich finde dich blöd, ich will dir das Leben zur Hölle machen. Ja, also das sollte langsam mal angekommen sein. Genauso wie die Eltern, die nervigen Eltern, die dann ständig reinlaufen, Briefe schreiben, anrufen. Sorry. Nee, aber es gibt zum Glück auch ganz, ganz viele tolle Lehrkräfte, muss ich echt immer wieder hochhalten, die super engagiert sind, die das ganz toll machen, die werden aber halt leider oft untergebuttert in Kollegien.
Ja, die stecken ja auch im System fest. Das ist ein Systemproblem.
Ja,
ne? Es ist
ja kein absolut. Problem. Ja, insofern ich schließe jetzt auf einer positiven Note und sage, das wird besser, aber es wäre schön, wenn es halt eher früher als später besser wird. Und wir auch noch was davon haben, Jasmin, ne?
Ja.
Weil ansonsten können wir uns immer nur dran freuen. So bin ich, glaube ich, vorwiegend über dich gestolpert. Jasmin ist einer von den Menschen mit den geilsten Tassen der Welt. Und ich habe, darf ich gar nicht sagen, ich habe so dermaßen dämliche Spezialinteressen, aber Tassensammeln ist eins davon.
Ja, same.
Und je blöder der Spruch, der auf der Tasse steht, umso geiler, freue ich mich jedes Mal total. Deswegen müsst ihr Wir sind ein Dorf folgen, weil ihr dann die ganzen tollen Tassen von der Jasmin seht und ihren Humor, der immer wieder durchkommt, auch das, also das, ich mag auch Galgenhumor total gern. Da ist mal bei euch super.
Ja.
Auf dem Kanal, weil anders stehst du es halt nicht durch. Und könnt ihr uns ja viel nehmen da draußen, gell? Aber unseren Humor nicht. Und das wird, oder?
Muss. Wir haben alles dafür getan. Und wenn es jetzt nicht wird, liegt es zumindest nicht an uns.
Ich wollte gerade sagen, und ganz ehrlich, zumindest hat euer Kind die bestmöglichen Startvoraussetzungen, sage ich jetzt mal, um da draußen klarzukommen. Und das freut mich sehr, sehr für den kleinen Mann. Der hat es echt gut erwischt. Hätte auch blöd ausgehen können. Insofern danke für euch, dass ihr das macht. Also hast ja heute erzählt, was da alles mit einhergeht. Und für die zuhören und das auch machen, ich weiß, es sind einige von euch, danke, danke, danke. Weil das wird nicht oft genug gesagt. Klopft euch auf die Schultern, das macht leider sonst niemand. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, du hast trotzdem irgendwie mal 5 Minuten, wo du kurz runterfahren kannst. wie auch immer, oder zumindest halb. Man muss ja nicht immer ganz runterfahren. Vielleicht ja so ein bisschen, so ein Ticken.
Kaffee heiß trinken, ja.
Kaffee heiß trinken, alleine aufs Klo gehen, das gibt so viele tolle Sachen. Kurz duschen, total ja. Super. Ich wünsche dir was, Jasmin, ich habe die noch umbenannt. Und hoffe, wir hören uns bald wieder. Lesen tun wir uns auf jeden Fall bald.
Bestimmt. Genau. Ja.
Dann euch allen einen schönen, ihr hört es ja wahrscheinlich am Samstag. Einen schönen Samstag noch und dir einen schönen Sonntag, Jasmin.
Danke,
tschüss.
Ebenso.
Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.